Deutschlandfunk, der Tag.
Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült.
Vor genau 5 Jahren die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.
Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede.
Das Ganze war damals ein Schock für Deutschland, auch wenn man das bei Susanne Daubner in der Tagesschau nicht gemerkt hat.
Ich behaupte mal, ich weiß auch nicht, was in der Nacht wirklich vorgegangen ist. Ich kann nur das Gefühl dieser unbeschreiblichen Angst um seine Leute. Also ich glaube, nach 3 Tagen habe ich überhaupt erst aufgeatmet, als ich die Mama am Telefon hatte und mir gesagt hat, wir sind evakuiert und es geht uns gut. Und man hat sich bis dahin alles ausgemalt.
Heute also, 5 Jahre später, was hat Deutschland aus diesen wasserreichen Tagen im Juli 21 gelernt?
Deutschland ist ein Inshallah-Land. Man überlässt es dem lieben Gott, wie das alles dann zu geschehen hat. Und das ist ein großer, großer Fehler.
Sagt der Wetter- und Klimaexperte Jörg Kachelmann bei uns im Deutschlandfunk. Aber wie sieht es tatsächlich aus mit dem Hochwasserschutz? Und wo ist es besonders gefährlich? Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker kann uns da Auskunft geben. Und in Ungarn versucht der neue Regierungschef Peter Modjo gerade, die Politik der Orbán-Jahre abzuwickeln. Unter anderem soll jetzt auch der Staatspräsident seinen Posten räumen. Was da aktuell los ist in Budapest, analysiert Oliver Schosch für uns. Alles an diesem 14. Juli 2026. Hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Die Hochwasserkatastrophe heute vor 5 Jahren mit über 180 Toten. Überall in Deutschland wird heute daran erinnert. Katastrophenhochwasser gab es ja da nicht nur im Ahrtal, sondern auch in vielen anderen Regionen in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen. Aber was hat sich seitdem geändert? Ann-Kathrin Büsker beobachtet das für uns. Hallo Ann-Kathrin.
Hi, grüß dich.
Ann-Kathrin, nimm uns noch mal kurz mit zurück. Was für eine Art von Unwetter war das vor 5 Jahren?
Wir hatten es mit Bernd zu tun. Ein Tiefdruckgebiet, das wirklich enorme Niederschläge mit sich gebracht hat, hat sich schon so auf den ersten Vorhersagemodellen ab dem 11. Juli abgezeichnet. Und die Luft in diesem Tiefdruckgebiet, die war extrem warm und auch extrem feucht. Das ist ja so, je wärmer Luft ist, desto mehr Wasser kann sie auch aufnehmen. Das heißt, da war einfach wahnsinnig viel Wasser in der Luft unterwegs. Und die Schwierigkeit für die Meteorologie ist, dass man nie so richtig sagen kann, wo genau kommt denn jetzt eigentlich dieser Regen runter? Und er kam tatsächlich dann in sogenannten Hotspots runter. Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat das bei uns im Programm ja auch nochmal beschrieben, diese Schwierigkeit genau zu sagen, wo es runterkommt. Um vielleicht auch die Dimension einmal klar zu machen, über Hagen, das ja auch stark betroffen war, da ist in 3 Stunden so viel Regen gefallen wie sonst im kompletten Monat Juli. Also wirklich enorme Wassermassen. Und die sind dann teilweise auch noch auf einen sehr ausgetrockneten Boden draufgefallen. Das heißt, Boden, der Wasser nicht so gut aufnehmen kann. Ja, und dann ist das einfach schlichtweg weggerauscht.
Und was waren dann vor 5 Jahren die Folgen?
Vor allem Flüsse sind enorm angeschwollen, teilweise auch wirklich kleine Bäche, die zu rasenden Strömen geworden sind. Ganz besonders haben wir das eben im Ahrtal gesehen, das ja geografisch auch nochmal speziell ist, weil die Ahr da eben durch ein relativ enges Tal fließt. Das heißt, das Wasser ist da im Grunde wie durch so eine Rinne durchgeschossen, mit Pegelständen bis zu 5,50 Meter, also auch Wasser in Bereichen, die außerhalb der regulären Hochwassergefahrenbereiche gelegen haben. Da sind Menschen gestorben, die gar nicht wussten, dass das Wasser bis zu ihnen kommen könnte. Das hat unsere Kollegin Dagmar Röhrlich in einem Hintergrund nochmal aufgearbeitet. Und was eben auch ein Problem war zu diesem Zeitpunkt, ist, dass die Warnketten nicht gut waren. Ich habe schon gesagt, der 11. Juli hat sich abgezeichnet, da kommt was. Aber diese Info, dass da starke Niederschläge kommen und dass das krasses Hochwasser geben kann, das hat die Menschen eben nur unzureichend erreicht. Und wenn man zurückguckt in die Archive, das haben ein paar Wissenschaftler gemacht, dann gab es solche krassen Fluten durchaus schon mal im Ahrtal. 1804 und 1910, da hat der Pegel ähnliche Ausmaße erreicht. Aber da war eben der Unterschied, dass das Tal noch nicht so stark bebaut war. Das heißt, wir haben hier sozusagen so eine Katastrophenmatrix aus Klimawandel, beschleunigtem Unwetter, einem schlechten Vorwarnsystem und eben ja der Infrastruktur vor Ort, die zu einem Problem geworden ist.
Und was kann man denn dann heute 5 Jahre später sagen? Wie gut ist Deutschland auf sowas inzwischen vorbereitet?
Also es haben sich schon ein paar Dinge verändert, unter anderem in puncto Informationsfluss und Warnketten. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Prognosen nochmal geschärft, liefert da jetzt stündlich Updates, um Entwicklungen besser abschätzen zu können, hat auch gemeinsame Sitzungen mit den Landesdiensten, Hochwasserzentralen, mit den Bundesländern, damit hier wirklich alle auf Stand sind. Und dann gibt es eine Neuerung, die, glaube ich, jeder von uns spürt, Cell Broadcast. Das ist dieses System, wo wir einmal im Jahr am Warntag alle ordentlich erschrecken, weil gegen 11 Uhr unsere Handys, wenn sie technisch dazu in der Lage sind, diesen schrillen Warnton machen, wo wir dann wirklich alle wach sind. Und dieses System ist nach der Ahrtal-Katastrophe eingeführt worden, soll im Katastrophenfall dafür sorgen, dass eben alle Bescheid wissen und zwar auch in einer Form, die man versteht. Also nicht nur, es droht Hochwasser bis 5,50 Meter, sondern verlassen Sie bitte Ihr Haus, sonst wird es heikel für Sie. Dann gibt es eben auch noch ein Thema, was, glaube ich, unzureichend bisher angegangen ist, und das ist der Hochwasserschutz. Da würde ich sagen, gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf.
Was können wir denn da sagen? Zunächst mal, wie kann man sich überhaupt schützen? Wie kann sich ein Land vor sowas schützen? Welche Art von Mechanismen gibt es da?
Naja, man kann es technisch machen, man kann das aber auch auf natürliche Art und Weise machen. Also du kannst einen Deich bauen, du kannst Spundwände aufstellen. Das sind so mobile Hochwasserschutzwände. Die können auch von A nach B gebracht werden. Das Problem ist nur, die sind natürlich immer in der Höhe begrenzt. Und ein Deich bringt hohe Unterhaltskosten mit sich. Wenn wir uns jetzt 5,50 Meter Hochwasser angucken, kannst du im Grunde vergessen, das Wasser über die Höhe ableiten zu wollen. Plus, wenn du das machst, wenn du das so kanalisierst, dann wird das natürlich auch nochmal schneller. Dann kriegt das noch mehr Wucht und dann hat es einfach noch mehr Zerstörungskraft. Und eine Möglichkeit, Wucht rauszunehmen aus dem Fluss, sind Überflutungsflächen. Das kannst du auch technisch lösen, als Regenrückhaltebecken oder eben aber natürlich, indem du die Flussauen als Naturräume belässt, die nicht zubaust. Und wenn da Bäume wachsen, also wenn da Natur ist, dann nimmt das einfach nochmal erheblich Geschwindigkeit raus und da kann sehr viel Wasser rein. Gutes Beispiel dafür ist die Elbe in Lenzen. Da haben die eine große Deichrückverlegung gemacht und da ist einfach, da kann das Wasser schön in die Breite. Dann hat es Platz. Dann muss es nicht in die Keller und es geht eben auch nicht in die Höhe. Das heißt, der Pegel wird nicht so hoch. Aber das ist natürlich an Orten wie in der Ahr durchaus schwierig durch diese Talsituation, wobei sie es jetzt nach der Flut in einigen Orten, wo es geht, auch machen. In Kreuzberg zum Beispiel, da wird ein Sportplatz jetzt als Überflutungsfläche angelegt, damit das Wasser in so einer Situation wirklich in die Breite kann.
Ann-Kathrin, lässt sich denn sagen, welche Regionen in Deutschland da besonders anfällig sind, welche besonders gefährdet sind?
Naja, überall, wo nah am Wasser gebaut ist, ist man besonders gefährdet. Und das passiert halt in Deutschland noch recht häufig. Also Kommunen, obwohl sie ja um die Situation Klimawandel, Hochwasser wissen, weisen jetzt immer noch Neubaugebiete oder Gewerbegebiete in Überflutungsflächen aus, weil sie sich natürlich auch erhoffen, dadurch Steuereinnahmen zu haben. Wenn wir konkret aufs Ahrtal gucken, da haben wir sogar die Situation, dass Gebäude teilweise an gleicher Stelle wieder aufgebaut worden sind, wo das Hochwasser sie weggerissen hat. Das hat was zu tun natürlich mit Besitzverhältnissen, auch mit einer emotionalen Bindung, aber auch mit Rahmenbedingungen, unter denen Wiederaufbau überhaupt nur möglich war. Also Versicherung, Wiederaufbaufonds, die haben schon gesagt, könnt nicht überall anfangen zu bauen. Und so sind einfach ganz viele Gebäude wieder da errichtet worden, wo absehbar ist, dass das Hochwasser wieder kommt. Und das ist so ein Grundproblem, dass wir halt da bauen, wo eigentlich Platz für einen Fluss sein sollte oder wo er Platz bräuchte. Und es gibt da tatsächlich auch einen konkreten Begriff, nämlich Hochwasserdemenz. Also das bedeutet, dass wir Menschen versuchen, das, was wir da erlebt haben, ja, nicht unbedingt aktiv zu verdrängen, aber wir vergessen das dann halt. Ist schon ein paar Jahre her und dann sind andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel Gewerbesteuereinnahmen für eine Kommune. Und da sehe ich durchaus ja große Defizite und da müsste sich im Grunde was tun. Wobei, also wer jetzt denkt, oh, ich wohne ja nicht in der Nähe eines Gewässers, ich bin safe. Theoretisch kann bei so extremen Starkregen schon irgendwie ein Weg oder eine Straße auch zu einer Wasserstraße werden, weil auch da wird ja Wasser prima abgeleitet. Also auch da kann das Wasser dann den Weg direkt in den Keller finden, im schlimmsten Fall.
Hochwasserdemenz ist ein gutes Stichwort. Was ist denn deine Einschätzung, wenn du dir die Politik in diesem Bereich ansiehst? Hast du dann den Eindruck, nehmen die politischen Entscheiderinnen und Entscheider, nehmen die dieses ganze Thema Hochwasser, Ahrtal 5 Jahre später, nehmen die das ernst? Oder wird da an diesen Schutzmechanismen auch gespart, wie bei so vielen anderen Sachen derzeit auch?
Also ich finde es tatsächlich schwer zu beantworten. Ich würde sagen, mit Cell Broadcast und so hat man schon Lehren gezogen, die ja uns auch in möglichen künftigen Krisensituationen nützen können, nicht nur bei Naturkatastrophen. Aber wenn ich mir dann auch angucke, jetzt kürzlich die Extremhitzewelle Ende Juni, das war ja auch eine Klimawandelfolge, Das hat die Bundespolitik weitgehend ignoriert. Also das gehört definitiv nicht zur Priorität dieser Bundesregierung. Und dann tut sie sich entsprechend auch mit der Finanzierung sehr schwer. Das sieht man ja jetzt bei vielen kleineren Projekten. Klimaanpassung in urbanen Räumen, Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen. Ist noch unklar, inwieweit der Bund dafür Geld bereitstellt in den kommenden Jahren. Auch weil SPD-Finanzminister Lars Klingbeil jetzt ja Geld aus dem Topf, der das finanzieren soll, in den Haushalt abzwacken möchte. Diese Bundesregierung hat das Stichwort Elementarschadenversicherungspflicht ja im Koalitionsvertrag, also sozusagen eine Regel finden, wie man zumindest die Schäden solcher Katastrophen irgendwie in den Griff bekommt. Aber zur Vorbeugung sehe ich jetzt hier tatsächlich tendenziell auf Bundesebene eher weniger. Letzte Bundesregierung hatte eine Novelle des Hochwasserschutzgesetzes auf den Weg gebracht, ist dann aber auseinandergebrochen. Das hat diese Bundesregierung jetzt noch gar nicht angefasst. Und dann gibt es auch im Naturschutz so Dinge, wo man nicht vorankommt. Das Gesetz zur Stärkung der natürlichen Infrastruktur, was auch den Flussauen zugutekommen könnte. Da geht man nicht so ran. Also auf Landesebene in einigen Bundesländern passiert da tatsächlich schon deutlich mehr. Sehen wir Deichrückverlegungen in den letzten Jahren. Aber bundespolitisch ist da im Moment nicht so viel Drive drin.
Ann-Kathrin, du hast jetzt schon die geschichtlichen Aufzeichnungen, die Wetteraufzeichnungen erwähnt. Wenn wir jetzt uns das hier angucken, was da vor 5 Jahren passiert ist. Du hast gesagt, ungefähr 100 Jahre vorher war es auch schon mal ähnlich. Müssen wir damit rechnen, dass so etwas, dass so ein Hochwasser eigentlich jederzeit wieder passieren kann?
Ich glaube, man muss einordnen, das, was da vor 100 Jahren schon im Ahrtal passiert ist, liegt eben auch an der speziellen geografischen Lage des Ahrtals. Ich habe ja diese Talkonstruktion beschrieben und wenn es da viel regnet, dann kommt es eben zu solchen Situationen und auch durch die Zuflüsse etc. Grundsätzlich müssen wir damit rechnen, dass solche Ereignisse in der Zukunft häufiger stattfinden können, sei es jetzt extreme Starkregenereignisse. Wir sehen das ja auch in diesen Tagen wieder, dass einige Regionen in Deutschland schwere Gewitter abbekommen, wo dann wieder überflutete Straßen sind. Hagelkörner so groß wie Tennisbälle sind in Teilen von Deutschland runtergekommen. Und ich meine, die Extremhitze Ende Juni war auch Ausdruck der Klimaerwärmung. Das sind eben unmittelbare Folgen des menschengemachten Klimawandels. Und davon werden wir in Zukunft eher mehr sehen als weniger.
Ann-Kathrin Büsker, vielen Dank für diese Einschätzung, Informationen und für die Analyse. Danke dir.
Sehr gerne.
Seit etwas mehr als 2 Monaten ist in Ungarn der neue Regierungschef im Amt, Péter Modyar von der Tisza-Partei. Und der unternimmt gerade eine ganze Menge, um viele der umstrittenen Gesetze aus der Zeit von Viktor Orbán wieder rückgängig zu machen. Er spricht das im Parlament auch ganz offen aus.
Jelentős nap a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében.
Der heutige Tag ist ein besonderer Tag für die Geschichte Ungarns und für den Systemwechsel. Wir entscheiden darüber, ob der ungarische Staat weiterhin diejenigen schützen soll, die das Orbán-System gestützt haben.
Péter Modyar. Gestern hat das ungarische Parlament mit der Zweidrittelmehrheit dieser neuen Regierung eine besonders weitreichende Entscheidung getroffen. Die Abgeordneten haben die Absetzung des ungarischen Präsidenten beschlossen, Tamás Sulyok. Unser Korrespondent Oliver Schosch beobachtet das für uns. Ich wollte von ihm vorhin wissen, warum die ungarische Regierung den Präsidenten jetzt loswerden will.
Also Péter Modyar und seine pro-europäische konservative Tisza-Partei sind davon überzeugt, dass Präsident Tamás Sulyok der ungarischen Nation nicht gedient hat. Er sei nur eine Marionette und ein Erfüllungsgehilfe von Viktor Orbán gewesen. Man hat halt eben befürchtet, dass der Präsident, wenn er weitermacht, dass er dann eben neue Gesetze blockieren könnte. Er muss sie ja immer unterzeichnen. Und man hat ihm halt vorgeworfen, dass er mitschuld ist am ganzen Orbán-System. Der Präsident habe nie etwas getan, um die korrupte Politik und die autoritäre Politik zu verhindern und die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu schützen. Und es wird gesagt, es gab ein klares Wählermandat, dieses Orbán-System eben abzuwählen. Und dazu gehört eben auch ein neuer Präsident, so die Ansicht der Tisza-Partei von Péter Modyar. Und man will ja überhaupt eine komplett neue Verfassung bald entwerfen. Und die sieht dann eben auch vor, dass der Präsident vom Volk gewählt wird. Tamás Sulyok wurde noch vom ungarischen Parlament gewählt mit der Mehrheit von Viktor Orbáns Fidesz-Partei.
Und wie geht es denn jetzt erstmal weiter mit dem Präsidenten, mit Tamás Sulyok? Wird er jetzt tatsächlich gehen?
Also er hat jetzt ein 5 Tage Ultimatum. Laut Verfassung hat er 5 Tage Zeit, um das Gesetz zu seiner eigenen Absetzung zu unterzeichnen. Wenn er das macht, dann endet seine Amtszeit mit sofortiger Wirkung. Wenn er das nicht macht, was er ja auch schon angekündigt hat, dann hat Premierminister Modja schon vorbereitet ein automatisiertes Amtsenthebungsverfahren, das dann im Parlament eingeleitet wird. Und dann wird eben Sulyok von seinen Amtsgeschäften entbunden. Formal kann Sulyok noch das ungarische Verfassungsgericht einschalten. Und da sind auch Orbán-treue Richter noch in der Mehrheit. Aber die Orbán-Partei hat ja selbst mal das Gesetz geändert und beschlossen, dass das Verfassungsgericht Verfassungsänderungen inhaltlich nicht prüfen kann. Also juristisch schaut es schon schwierig aus, dass sich der Präsident am Ende erfolgreich gegen seine Absetzung wehren kann.
Und wenn wir mal auf die Rolle des Präsidenten in Ungarn schauen, was für Kompetenzen hat er?
Also Tamás Sulyok hat ja selbst immer betont, dass der Präsident keine politische Macht hat, dass die politischen Entscheidungen die Parlamentsmehrheit trifft und der Präsident unterzeichnet nur die Gesetze und legitimiert sie. Deswegen, so Sulyok, sollte ein Präsident nicht politisch zur Rechenschaft gezogen werden können und auch nicht vom Parlament abgewählt werden können. Es gibt auch internationale Kritik an dem Vorgang. Es sei schon gefährlich, wenn ein Parlament einen Präsidenten absetzt. Es könnte zu einem Präzedenzfall für andere Länder werden.
Oliver, du hast es jetzt schon erwähnt. Peter Modja will sehr vieles aus der Zeit von Viktor Orbán rückgängig machen, auch eine neue Verfassung schaffen. Kannst du uns mal ein paar Beispiele geben? Welche Gesetze und Verfassungsänderungen aus dieser Zeit von Viktor Orbán hat die neue Regierung da im Blick?
Also im September soll ja eine neue Verfassung erarbeitet werden. Bislang gibt es nur Verfassungsänderungen. Und was sie da schon gemacht haben, sie haben zum Beispiel die Amtszeiten für Politiker begrenzt. Und zwar darf ein Regierungschef, ein Premier, maximal 8 Jahre nur im Amt sein. Das würde eben auch bedeuten, dass Viktor Orbán nicht mehr zurückkehren kann, denn der war schon deutlich länger im Amt. Auch die Parlamentsabgeordneten dürfen maximal 12 Jahre im Amt bleiben. Also viele Fidesz-Abgeordnete dürfen dann auch nicht mehr zurückkommen. Und Problem ist immer noch das Justizsystem. Da ist es nicht so leicht, viele Orbán-treue Richter loszuwerden, denn da gibt es Vetorechte, die haben bestimmte Amtszeiten. Aber sie haben zum Beispiel eine Neuregelung eingeführt, dass Verfassungsrichter höchstens 70 Jahre alt sein dürfen. Und da scheiden dann auch demnach 4 Orbán-treue ältere Verfassungsrichter aus. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt ein neues Amt in Ungarn für Korruptionsbekämpfung und Vermögensrückgewinnung. Diese Behörde hat die Aufgabe, illegal veruntreute Steuergelder und EU-Mittel aus der Orbán-Zeit aufzuspüren und für den Staat zurückzuholen. Also da geht es dann den Orbán-treuen Oligarchen an den Kragen. Und eben, wie gesagt, ab September dann eine völlig neue Verfassung. Ziel ist es eben, eine demokratisch legitimierte Verfassung, eine ordentliche Verfassung dann irgendwann wieder zu schaffen.
Und wir sollten da auch noch kurz auf den staatlichen Rundfunk in Ungarn schauen. Den hat Peter Modja in der letzten Woche zumindest für kurze Zeit vom Sender genommen. Was war da los?
Genau, also im ungarischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Radiosender Kossuth, lief dann nur noch Musik, also die ganzen Wortbeiträge wurden gestoppt. Auch bei M1, dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender mit Nachrichtensendungen, gab es nur einen schwarzen Bildschirm und da stand dann in weißen Buchstaben: Die öffentlich-rechtlichen Medien dürfen nicht lügen. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir dies über viele Jahre hinweg getan haben. Die öffentlich-rechtlichen Medien werden jetzt umgestaltet, damit sie künftig unabhängig und glaubwürdig sind. Ja, und da läuft hinter den Kulissen ein radikaler Personalaustausch. Also die neue Regierung will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett umgestalten. Die ganze Führungsriege wird entlassen, die früher eben Propaganda für Viktor Orbán gemacht hat. Wichtige prominente Gesichter des Propagandaapparats werden ausgetauscht. Es wird ein Übergangsmanagement eingesetzt und eine komplett neue Nachrichtenredaktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgebaut. Und es gab ja auch im Juni ein neues Mediengesetz, für das das Parlament gestimmt hat. Und da sind so die wichtigsten Punkte in diesem Mediengesetz: Stopp der bisherigen Lügenfabrik, überparteiliches Kontrollgremium, Neustrukturierung der Medienaufsicht, Zerschlagung des Anzeigenmonopols zugunsten von Orbán-freundlichen Medien und eben, dass private Medien, die unabhängig und ordentlich journalistisch berichten, mit einem neuen Fonds gefördert werden.
Das ist ja jetzt schon, wie du das schilderst, eine ziemlich harte Rolle rückwärts mit diesen ganzen Veränderungen. Ist ja auch sehr drastisch. Wie viel Widerstand bekommt Peter Modja, wie viel Widerstand bekommt auch seine Regierung da zu spüren, wenn die jetzt das Rad in Ungarn tatsächlich so deutlich zurückdrehen?
Naja, Widerstand kommt eben vor allem von den früheren Orban-Anhängern. Da gibt es wütenden Protest und Boykott. Also die Fidesz-Partei hat zum Beispiel gestern bei der Abstimmung über die Absetzung des Präsidenten geschlossen, ist sie da nicht gekommen. Und auch der Fidesz-Fraktionschef Gergely Gulyas ist unter lautem Protest von seinem Amt zurückgetreten. Er hat Magyars Vorgehen als autokratisch bezeichnet und eben erklärt, die Reform bedeuten das Ende der demokratischen Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Ja, genau das wurde halt eben ihm auch vorgeworfen unter der Orban-Zeit. Es gab einige Demonstrationen auf der Straße, die eben die Fidesz-Partei von Orban organisiert hat. Aber es gibt eben auch Kritik von Menschenrechtlern und Juristen, die eben sagen, dass Peter Modyar schon aufpassen muss, dass er bei der Zerschlagung des Orban-Systems, was ja inhaltlich zu unterstützen sei, aber durchaus manchmal die Grenzen des Rechtsstaats selbst überschreite und das Recht so ein bisschen biege. Und da solle er doch vorsichtig sein.
Oliver, die EU hat ja Ende Mai angekündigt, dass sie blockierte Gelder von mehr als 16 Milliarden Euro für Ungarn freigeben will. Die EU fordert aber gleichzeitig weitere Veränderungen. Wie groß ist da derzeit der Druck aus Brüssel auf Peter Modyar?
Also die gut 16 Milliarden Euro, die freigegeben wurden, das ist schon eine Anerkennung der EU. Es wird gesagt, dass Modyar tatsächlich einen radikalen proeuropäischen Kurswechsel vollziehe und auch erste Kernforderungen der EU erfüllt habe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bescheinigte Ungarn Ende Mai große Fortschritte in Rekordzeit. Also was vor allem gelobt wird, ist, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Ungarn zurückgenommen wurde, dass es jetzt auch wieder eine akademische Freiheit gibt, dass die Unis wieder unabhängig werden und eben die Garantie einer Null-Toleranz-Politik bei Korruption, die Peter Modyar gegeben hat. Aber es bleibt halt weiter Geld eingefroren. Die EU beobachtet es weiter und fordert auch weitere Schritte ein, nämlich, dass die Justiz reformiert wird, dass die Korruptionsbekämpfung sich im Alltag durchschlägt und sich als praxistauglich erweist und dass es eine konstruktive Außenpolitik gibt.
Und ein ganz großes Streitthema mit der EU war unter Zeiten von Viktor Orban immer die Migrationspolitik. Welchen Kurs fährt Peter Modyar denn bislang da?
Ja, da ist es so, wer in Brüssel auf eine migrationspolitische Kehrtwende gehofft hat, der ist enttäuscht worden, weil Modyar schon rhetorisch näher bei der EU ist bei diesem Thema, aber gleichzeitig da auch eine unnachgiebige Härte hat in der Sache und da auch Orban gar nicht unähnlich ist. Er lehnt zum Beispiel strikt den EU-Migrationspakt ab. Also er sagt, Ungarn will keine illegalen Migranten übernehmen, er lehnt den Verteilungsmechanismus der EU ab. Und Ungarn wolle auch keine Migrantenlager, keine Auffanglager oder Asylzentren. Und er rechtfertigt auch den Grenzzaun Ungarns und sieht da nicht irgendwie den Bedarf, den abzubauen.
Und insgesamt, wie kommt seine Politik in Ungarn an?
Also man muss sagen, insgesamt ist die Zustimmung seit der Wahl sogar gestiegen. Es gibt Umfragen, die sagen, dass bis zu 70% der Ungarn mit der Arbeit des neuen Regierungschefs zufrieden sind. Und auch erwarten, dass Modyar das Land gut regieren wird. Besonders gutiert wird die harte Hand gegen das Orban-System, also die konsequente Verfolgung. Und man hofft eben auf einen Wirtschaftsaufschwung. Für Fidesz-Anhänger sieht es natürlich ganz anders aus. Da ist die Politik von Modyar natürlich ein Schock. Die haben Existenzängste. Ja, und so liberale Intellektuelle, Juristen und einige andere, die haben auch eine leise Skepsis. Sie unterstützen natürlich den Zusammenbruch des Orban-Systems, aber sie sprechen manchmal von einem rücksichtslosen Tempo von Modyar und eben auch, dass er bereit sei, für politische Ziele bestehende Rechte zu biegen. Und da fordern sie eben, dass er vorsichtiger ist.
Oliver, wir sollten in diesem ganzen Zusammenhang einmal zumindest ganz kurz nach Polen schauen. Da ist die Lage ja zumindest oberflächlich sehr ähnlich. Eine neue Regierung, die ins Amt gekommen ist und die jetzt sozusagen versuchen muss, das politische Erbe einer rechtskonservativen politischen Vorgängerregierung zurückzudrehen. Ist das, was da in Polen derzeit passiert, ist das für Peter Modyar ein Vorbild?
Ja, also Polen ist für Peter Modyar tatsächlich ein politisches und strategisches Vorbild. Modyar hat gesagt, dass Polen ein Partner und ein Modell sei für den Übergang von einem autoritären Populismus, also von dem der polnischen Peace-Partei, zurück zu einer proeuropäischen Demokratie. Und deswegen war auch die allererste offizielle Auslandsreise von Peter Modyar nach dem Wahlsieg in Polen. Im Mai 2026 ist er zu Premierminister Donald Tusk gefahren. Er war in Warschau und Danzig. Und auch in Polen gab es eine radikale Neuausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber das war schon etwas komplizierter als in Ungarn, weil halt eben die polnische Regierung keine Zweidrittelmehrheit hat und kein neues Mediengesetz erlassen kann. Die haben dann einfach den polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk künstlich in eine Insolvenz geführt und da gab es dann eben auch Aufstände. Peace-Politiker haben die Senderzentrale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks blockiert. Das läuft in Ungarn deutlich smoother ab. Also die können da wirklich mit ihrer Zweidrittelmehrheit die Gesetze ändern. Also man kann schon sagen, dass Peter Modja in Ungarn viel mehr Macht hat als Donald Tusk in Polen.
Die Veränderungen in Ungarn unter der neuen Regierung von Peter Modja. Oliver Schosch, unser Korrespondent, hat das für uns eingeordnet. Oliver, vielen Dank.
Gerne.
Die Versuche der neuen ungarischen Regierung, die Ära Orbán hinter sich zu lassen und der Hochwasserschutz in Deutschland, 5 Jahre nach der Ahrtal-Katastrophe. Und Ann-Kathrin hat da schon einiges erwähnt, was wir in Sachen Hochwasser noch so im Programm hatten heute. Das lässt sich alles nachhören in der DLF-App, die Berichte und Analysen von Anke Petermann und Dagmar Rührlich und auch das Kachelmann-Interview heute Morgen von Philipp May. Packen wir alles hier bei uns in die Shownotes. Das war's auch schon. Das war die Episode an diesem 14. Juli 2026. Im Team waren Justina Bronska und Tobias Armbruster. Danke, dass ihr auch dabei wart. Ciao.